Das Wort Osterleute ist ja heute schon gefallen. Einigen wird das fremd sein, weil einige vielleicht in den letzten Wochen nicht hier gewesen sind. Wir haben einen Kalender von unserer Freikirche, der die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten abdeckt. Lesungen für jeden Tag und Themen, die auch für die einzelnen Sonntage ausgewählt worden sind in dieser Zeit. Und in vielen unserer Gemeinden wird über das gleiche Thema zumindest auch heute Morgen gesprochen werden. Letzten Sonntag hatten wir auch im Kirchenjahr den Sonntag Kantate. Das hat was mit Singen zu tun und wenn ich recht informiert bin, wurde da über das Thema Osterleute singen gesprochen von der Sigrid Langenscheid. Heute ist das, ich glaube, zu diesem Tag in sehr vieler Hinsicht passende Thema Osterleute beten dran. Und dazu möchte ich uns einen Text lesen, der im 11. Kapitel des Lukas-Evangeliums steht. Da heißt es, und es begab sich, dass er, Jesus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird und führe uns nicht in Versuchung. Nun, viele werden diesen Text wahrscheinlich in einer etwas anderen Form kennen, wie er von Matthäus überliefert wurde, etwas ausführlicher ist. Hier bei Lukas finden wir sozusagen die Kurzfassung. Diese Bitte des Jüngers an Jesus, Herr, lehre uns beten, ist höchst bemerkenswert. Denn bei den Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, bei seinen Jüngern, handelte es sich ja nicht um religiöse Anfänger. Sie sind mit den reichhaltigen Gebeten des jüdischen Glaubens groß geworden. Wie man betet, haben sie sozusagen mit der Muttermilch aufgesogen. Und trotzdem sagt er, Jesus, bring uns das doch mal bei. Vielleicht haben sie bei Jesus gemerkt, wie sein Gebet völlig anders war als das, was sie bisher unter Gebet verstanden hatten. Sie sind wirklich Jünger, denn das Wort, das wir als Jünger gebrauchen, das bedeutet ganz einfach Schüler. Jünger Jesu heißt Schüler Jesu sein. Ein Schüler, wir haben einige Lehrer und Lehrerinnen unter uns, oder genau zwei sehe ich jetzt hier. Aber noch mehr, okay. Deswegen habe ich es lieber im Plural gesagt, bevor ich jemanden auslasse. Genau. Die wissen, ein Schüler sollte lernen. Ich war auch mal Schüler, deswegen betone ich das sollte. Aber das gehört eigentlich dazu. Ein Schüler Jesu sollte von Jesus lernen. Herr, lehre uns beten oder Herr, lehre uns wieder beten. Vielleicht ist das auch ein Satz, der von uns stammen könnte. Eine Bitte an Jesus, die Menschen heute dringend nötig haben. Auch wenn sie eigentlich schon lange, vielleicht sogar seit der Kindheit, beten. Die Jünger Jesu scheuen sich jedenfalls nicht zu sagen, wir sind da noch lernbedürftig. Sie wollen ganz neu in die Gebetsschule Jesu gehen. Und damit sind sie auch in Bezug auf ihr eigenes Beten zu grundlegenden Entscheidungen gekommen. Für sie ist klar, Gebet soll nicht nur in Notsituationen ausgesprochen werden. Es soll vielmehr jeden Tag unseres Lebens begleiten. Beten kann sich eigentlich keiner selbst beibringen. Menschen brauchen auch beim Beten Anleitung, Hilfestellung, Korrektur. Menschliches Beten ist ein Bereich, auf dem oft für uns Entwicklungshilfe nötig zu sein scheint. Und Jesus erklärt mit wenigen Worten, wie ein Gebet aussehen kann. Er spricht davon, dass Gebet eine Begegnung mit unserem himmlischen Vater ist. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gebet hat einen ganz eindeutigen Gesprächspartner. Der Vater im Himmel. Es gibt da unterschiedliche Ausdrucksformen. Schon die frühen Christen haben im Gebet auch Jesus angerufen. Ich erinnere an Stephanus, über den ich vor 2 Wochen gesprochen habe, der, als er gesteinigt wurde, betete: Jesus, treuer Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Stephanus hatte da nichts falsch gemacht. Die Wortwahl kann unterschiedlich sein. Es gibt für uns im Gebet nur ein Gegenüber, und das ist der allmächtige Gott, von dem wir als Vater, Sohn und Heiliger Geist reden. Denn der Vater, Jesus und der Geist Gottes sind in ihrem Wesen eins, und alle drei gehören zusammen und können angesprochen werden. Unser Gegenüber ist der allmächtige Gott, der Größte, der größer ist als wir und dessen Wesen sich unseren Definitionen einfach entzieht. Gott ist nicht ein Etwas. Gott ist nicht eine unpersönliche Macht, auch nicht ein Wesenskern im Menschen. Er ist ein Du, ein Gegenüber für uns. Ihm begegnen wir, wenn wir beten. An ihn richtet sich das Gebet einer Christin oder eines Christen. Welch ein Privileg ist das? Ich musste mir das noch einmal ganz deutlich machen, was das bedeutet. Gott hat für dich Zeit. Er ist bereit, mit dir zu reden. Menschen sind immer begrenzt. Kein Mensch hat immer Zeit. Manchmal muss man sehr, sehr lange warten, bis man einen Termin bekommt. Ich rief vor einigen Wochen in der Praxis eines Facharztes an, nicht eines Kinderarztes, die Zeiten sind bei mir vorbei, in der Praxis eines Facharztes an und wollte einen Termin machen. Gut, Mitte August habe ich den jetzt. Ziemlich lange. Wenn ich mit Gott reden will, geht das sofort, jetzt und hier. Was für ein Privileg ist das? Bei Gott kommst du direkt an und du kannst bei ihm alles sagen, was du auf dem Herzen hast. Aber denke dran, dein Gesprächspartner ist Gott, der allmächtig ist. Gebet ist Gespräch mit ihm, nicht Bekanntmachung für die Gemeinde. Auch wenn manche öffentlich gesprochenen Gebete den Eindruck vermitteln, dass da jemand die anderen über etwas informieren möchte. Auch das muss seinen Ort haben. Aber das Gebet ist nicht dieser Ort. Es ist Gespräch mit Gott. Und das ist gut so. Und wenn es Gespräch mit Gott ist und er uns dazu einlädt, ist es auch der Platz, wo wir so reden können, wie wir das ganz normal tun. Es geht gar nicht darum, dass wir so eine Art rhetorische Glanzleistung erbringen müssen im Gebet. Ich kenne solche Gebete, wo jemand zeigt, wie gut er formulieren kann. Ich erinnere mich an eine frühere Gemeinde, in der ich war, vielleicht hat Andrea da auch noch gewisse Erinnerungen, wo man schon so wusste, was bestimmte Geschwister sonntags im Gottesdienst beteten und vor allen Dingen, wie sie das taten. Sie nickt, ja, die Erinnerung ist bei uns allen noch da. Darauf kommt es nicht an. Natürlich darf man gut gewählte Worte nehmen. Es ist auch nicht verkehrt, etwas schön zu formulieren, wenn man das kann. Aber das müssen wir nicht. Bei Gott dürfen wir so reden, wie im Deutschen sagen wir, uns der Schnabel gewachsen ist. So wie es unsere Rede ist. Und ich glaube, es hat seinen Grund, warum Jesus diese Anrede Gottes an den Anfang seines Gebetsschnellkurses stellt. Er setzt übrigens diesen Abschnitt mit einem Beispiel fort. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier habe. Oh, jetzt fällt mir noch die Brille runter. Nein, dieses Beispiel, das war der Stephanus. Ja, das Beispiel sieht so aus. Er sprach zu ihnen: Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm: Lieber Freund, leih mir 3 Brote, denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen: Mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Und ich klicke direkt weiter für die, die es in anderer Sprache lesen. Der Bittsteller in diesem Vergleich Jesu beginnt seine Bitte mit der Anrede des Freundes. Lieber Freund, er fällt nicht mit der Tür ins Haus. Er begegnet zuerst dem, den er da anredet. Das Lehrgebet, das Jesus uns bringt, wenn er sagt, geh zu deinem lieben und guten Vater hin, dreht sich nicht zuerst um Bitten für unser persönliches Wohlergehen. Es heißt nach der persönlichen Anrede des Vaters, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Im Hebräischen Reden und Denken bedeutet der Name Natur, Charakter, Persönlichkeit von jemandem. Wenn es im 20. Psalm heißt, jene rühmen sich der Wagen und diese der Rosse, wir aber des Namens des Herrn unseres Gottes, dann geht es nicht nur darum, dass die Juden wissen, für die dieser Text geschrieben war, dass Gottes Name Jahwe ist, sondern dann geht es um ihn, um sein Wesen, um seinen Charakter. Die rühmen den großen Gott, nicht nur seinen Namen. Heilig, das bedeutet anders, verschieden, getrennt, beiseite gestellt für einen besonderen Zweck. Wenn etwas geheiligt ist, dann ist es eben nicht mehr profan. Dann ist es etwas Besonderes. Gottes Namen heiligen bedeutet also, ich behandle ihn anders als andere. Er nimmt die Sonderstellung ein. Deswegen ist Gespräch mit Gott auch nicht das Einsenden einer Wunschliste. Es geht nicht zuerst um mich. Ich breite meine Ideen vor jemandem aus, der viel weitsichtiger ist als ich, der viel mehr weiß. Wenn Gottes Name heilig ist, dann kann er nicht einfach nur ein Baustein unseres Lebensentwurfs sein. Nicht nur ein Programmpunkt in unserer Wochenplanung, Sonntag 10.30 Uhr. Genauso wichtig oder vielleicht weniger wichtig als andere Programmpunkte. Wenn Gottes Name geheiligt werden soll, dann heißt das, wir dürfen ihm unsere ganze Lebensgestaltung anvertrauen. Und ich bin auch bereit, mich von seinen Ideen korrigieren zu lassen. Hier, die meisten wissen das, wird im Moment renoviert. Ich war heute Morgen noch nicht unten, um zu sehen, wie es da jetzt aussieht, aber da ändert sich so manches. Wir haben einen Bauausschuss, der hat es besprochen mit einem Architekten, mit den Firmen, die daran beteiligt sind. Und sie haben, soweit ich das mitbekommen habe, auch auf die Fachleute gehört. Muss ja sein. Das ist normal. Man hört auf die, die etwas können und bespricht das mit ihnen. Gut, ich weiß, es gibt Menschen, vielleicht kennt ihr die auch, die kommen mit einer fertigen Selbstdiagnose zum Arzt und erzählen ihm, wie sie behandelt werden müssen. Ich habe schon erlebt, wie Menschen, die in entsprechender Position waren, sich das leisten zu können, bei sich selber ohne jede Konsultation eines Fachmenschen ein Burnout diagnostizierten und sich dann mal eben aus allem zurückzogen und die anderen hatten darunter zu leiden. Wer mit Gott redet, riskiert, dass seine Gedanken und Ideen korrigiert werden. Dass Gott das möglicherweise anders sieht, denn er ist Gott. In der kommenden Woche, das hat Gunnar Lavrenz uns eben schon gesagt, ist unsere Bundeskonferenz. Dieser Bundeskonferenz zuvor haben wir immer eine Sitzung unserer Freikirchenleitung, des Präsidiums unseres Bundes. Ich werde dieses Jahr das letzte Mal dabei sein, weil meine Wahlperioden, die möglich sind, abgelaufen sind. Und so hat man mir wohl so zum Abschluss, nun gut, eine ganze Reihe Aufgaben bei der Konferenz, aber für diese Sitzung das letzte Tagzeitengebet am Mittwoch, bevor dann die Bundeskonferenz ist, anvertraut. Wir haben immer zu verschiedenen Tageszeiten miteinander eine Gebetszeit. Für diesen Tag bin ich auf die Tageslosung für diesen Tag gestoßen. Das ist Mittwoch, der 29. Mai 2019 und er steht im Psalm 33. Mal schauen, ob das hier jetzt auftaucht. Warum taucht es nicht auf? Doch, da ist es. Da heißt es, der Herr, ja, jetzt habe ich hier eine andere Übersetzung, dann lese ich, was da oben steht. Doch die Absichten des Herrn haben für immer Bestand und seine Pläne setzen sich durch, jetzt und in allen künftigen Generationen. Vorher heißt es noch, das steht nicht in der Tageslosung, der Herr macht die Absichten der Völker zunichte. Er vereitelt ihre eigenmächtigen Pläne. Seine Pläne setzen sich durch. Diese Worte beschreiben einen Prozess. Nicht alles, was in dieser Welt geschieht, hat etwas mit der Erfüllung der Pläne Gottes zu tun. Manches stellt sich seinen Plänen in den Weg. Manches im Leben des Einzelnen, manches auch in der Völkerwelt. Da dürfen wir betend zu Gott kommen, mit ihm darüber reden, unsere Empfindungen an ihn weitergeben und sie in seine Hände legen. Susanne Niemeyer hat im Osterkalender für diesen Tag das folgendermaßen wiedergegeben. Sie schreibt dort, die, die den Osterkalender haben, können es ja dann am Mittwoch nochmal nachlesen. Hör mal, begann ich. Und Gott hörte den Wind in den Eichenbäumen, die fehlenden Worte, die Stille des Entsetzens, den wütenden Herzschlag, das Trotzdem, vor allem das Trotzdem. Da wusste ich, ich hatte genug gesagt. Wir beten zu dem, der der Herr dieser Welt ist. Und das ist mir heute ganz besonders wichtig, an einem Tag, an dem sich, so glaube ich, für unseren Kontinent so einiges entscheiden wird. Ich darf darüber reden mit dem, der viel größer ist als alle, über die man sich freut oder vor denen man vielleicht auch Angst haben mag. Was ist das jetzt? Na, kommt gleich. Ach, ich habe rückwärts. Entschuldigung. Oh, Mann. So, dachte, da muss da was anders kommen. Gebet ist auch etwas Alltägliches. So sagt Jesus, als er Gebetsunterricht gibt, gib uns unser täglich Brot Tag für Tag. Gebet ist eben nicht nur dann notwendig, wenn große Not ist. Gott ist bei dir auch im Alltag. Gott sorgt für uns im Alltag. Gott ist nicht unser Dienstleister in ganz besonderen Lebenssituationen. Er ist auch nicht nur für die großen Dinge des Lebens zuständig. Die Gestaltung unseres Alltags, unsere Zeitplanung, unser Umgang mit Menschen, unser Lebensstil, all das hat etwas mit den großen Dingen des Lebens zu tun. Deswegen reicht es nicht aus, mit Gott nur bei besonderen Gelegenheiten zu kommunizieren. Die meisten von uns werden doch, wenn sie jemanden haben, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin nicht nur dann sprechen, wenn es um wichtige, ganz lebenswichtige Dinge geht, so die Mitteilung einer Schwangerschaft, die nächste Urlaubsreise, die silberne oder goldene Hochzeit oder, wie es bei uns am kommenden Sonntag sein wird, die sogenannte Rubinhochzeit, 40 Jahre. Nicht nur in solchen Dingen redet man, sondern man redet auch im Alltag miteinander. So sollte auch das Gespräch mit Gott aussehen. Kürzlich las ich eine Geschichte. 3 Fallschirmspringer sitzen mit ihrem Trainer im Sportflugzeug und bereiten sich auf ihren ersten Absprung vor. Um die Anspannung zu nehmen, geht der Trainer mit seinen Schützlingen nochmal alle Details durch. Wenn ihr das Flugzeug verlassen habt, zählt ihr langsam bis 3, dann zieht ihr die Reißleine und der Fallschirm öffnet sich. Fragt einer der Springer, was mache ich denn, wenn der Fallschirm nicht öffnet? Der Trainer meint, das ist kein Problem, dann zählst du noch einmal bis 3 und ziehst die Reißleine des Ersatzschirms. Und wenn sich der auch nicht öffnet, will der Springer wissen, dann hilft nur noch beten. Ruf den Namen Jesus an. Als das Flugzeug die Absprunghöhe erreicht hat, verlässt ein Fallschirmspringer nach dem anderen die Maschine und schließlich macht sich auch der Trainer zum Absprung fertig. Plötzlich hört er ein Klopfen neben sich, an der Seitenscheibe. Als er aufsieht, sitzt einer seiner Springer auf der Tragfläche des Flugzeugs und ruft, Trainer, wie war nochmal der Name? Nun, ich hoffe nicht, dass du den Namen deines Herrn vergessen hast. Aber wie oft redest du wirklich mit ihm? Und worüber? Hat Jesus auch etwas mit deinen alltäglichen Angelegenheiten zu tun? Wie gut kennst du ihn? Willst du ein Schüler Jesu sein? Von ihm lernen? Oder meinst du alles zu wissen? Oder anders gefragt, bist du bereit für Veränderung in deinem Denken und in deinem Leben? Auf der Homepage von Susanne Niemeyer, der jungen Frau, die ich nicht kenne, eine sogenannte Bloggerin, auf der Homepage habe ich mal nachgeschaut und ich habe einen Text gelesen und fand in ihrer Selbstbeschreibung den Satz, ich glaube, Gott wohnt im Zimmer nebenan, nur manchmal finde ich die Tür nicht. Mir geht das auch manchmal so. Da ist so manches, was im Weg steht, was die Gedanken wegzieht und gefangen nimmt. Und vielleicht steht die Tür Gottes manchmal offen und ich übersehe sie. Und da ist es vielleicht manchmal gut, sich den Satz Martin Luthers zu merken. Ich habe heute viel zu tun, darum muss ich viel beten. Wem das schwerfällt, dem ist vielleicht geholfen, wenn er feste Gebetszeiten einrichtet, so wie es in den Klöstern geschieht. Der ständige Wechsel zwischen Arbeit und Gebet lässt zur Ruhe kommen. Der norddeutsche evangelische Theologe Klaus Harms formulierte bereits im 19. Jahrhundert, also er lebt nicht mehr, ne, sehr klar und eingängig, er sagte, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten. Das trifft vielleicht nicht immer zu, aber es ist gut, Strukturen zu haben. Gebet, das hat so die Gebetsschule Jesu auch den anderen im Blick. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Diese Worte bringen uns auf den Boden zurück. Wir sind schuldig. Wir können versucht werden, Falsches, Böses tun. Wir sind nicht immun gegen Gedanken und Handlungen, die uns weg von Gott führen. Und damit haben wir auch nicht das Recht, andere fallen zu lassen. Wir beten für andere. Aber dieses Gebet darf nicht herablassend sein. So, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Niemand von uns ist besser als andere. Wir mögen der Überzeugung sein, dass wir durch Jesus das Beste haben, was einem im Leben passieren kann. Dann sollten wir dafür beten, dass andere ihn auch kennenlernen, auch wenn das Folgen haben kann. In den letzten beiden Versen des 9. Kapitels des Matthäusevangeliums sagt Jesus zu seinen Schülern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ich weiß nicht, ob jemand weiß, wie es weitergeht. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Beten bedeutet offenbar auch, dass Gott mein Leben verändert, dass ich Neues erkenne und vielleicht dann auch mit ihm neue Wege gehen kann. Dass ich selber Teil der Gebetserhörung meines Gebetes werde. Für andere beten, das heißt auch respektvoll zu beten. Es gibt zwei unterschiedliche, auf den ersten Blick sogar fast widersprüchliche Aussagen Jesu über das Gebet im Matthäusevangelium. Im Vorspann des im Matthäusevangelium ausführlich gefassten Vaterunser-Gebetes sagt Jesus dort, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir's vergelten. Und es gibt im gleichen Evangelium einige Kapitel weiter, im 18. Kapitel, ein anderes Wort Jesu, in Zusammenhang mit Menschen, die ein dem christlichen Lebensstil entgegengesetztes Verhalten aufweisen und deren Zurechtweisung, da sagt Jesus folgende Worte. Er sagt, wahrlich, ich sage euch auch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Hier, wenn man es im Zusammenhang liest, geht es um Gemeindeentscheidungen. Die dürfen nicht von Einzelpersonen im stillen Kämmerlein getroffen werden. Das würde dem Machtmissbrauch Tür und Tor öffnen. Niemand darf behaupten, Gott habe ihm für alle anderen etwas geoffenbart, was dann nicht auch gemeinsam durchgebetet werden kann. Wichtig ist mir hier vor allem die erste Aussage Jesu, die mit dem Kämmerlein. Es gibt Anliegen, die dort hineingehören, nicht in die Öffentlichkeit der Gebetsgemeinschaft. In einem Buch, das vor einigen Jahren erschienen ist, es heißt, mein kleiner frommer Schaden. Darin berichten etliche Christen, bekannte Christen, heißt es auf der Titelseite, darüber, wieso ihr kleiner frommer Schaden aussieht. Andreas Malessa, Pastor unseres Bundes und Journalist, berichtet darin von einer Gebetsgemeinschaft, die er erlebte. Und er schreibt, und dann neigten wir unsere Häupter und dann viele Namen und namentliche Probleme von schlechten Schulnoten und schlechten Freunden, vom Sitzenbleiben und gehänselt werden, vom Alkohol auf Partys und Ärger mit dem Ausbildungsbetrieb, vom ersten Verliebtsein und von Gewichtsproblemen war die öffentliche Rede. Und er schreibt, und ich betete nur eins, lieber Gott, lass bitte alle Kinder und Teenies im Parallelprogramm unten im Keller sein, damit keiner der Betroffenen hören muss, wie er hier am gut gemeinten Pranger steht. Den anderen beim Beten im Blick haben, das heißt auch, dass ich darauf achte, keine seelsorgerlichen oder intimen Dinge im Gebet nicht nur Gott, sondern gleich auch der Öffentlichkeit mitzuteilen. Den anderen beim Beten im Blick haben, das heißt, für ihn zu beten. So wie Paulus uns im 1. Timotheusbrief im 2. Kapitel auffordert, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und hier nochmal zum Nachlesen. Mit diesen Worten fordert Paulus dazu auf, auch für die Regierungen im Gebet einzutreten. Vielleicht ganz besonders auch an diesem Tag. Wir haben in Europa zwei Weltkriege gehabt im vergangenen Jahrhundert. In Teilen Europas hat es danach noch im ehemaligen Jugoslawien eine lange Zeit des Krieges gegeben. In den letzten Jahrzehnten sind viele Staaten in diesem Kontinent zusammengewachsen, haben eine europäische Gemeinschaft oder Europäische Union, ein vereintes Europa gebildet, in dem es Frieden gibt, über lange Zeit hinweg. Das ist ein Wunder Gottes, nach dem, was wir an Kriegen erlebt haben. Und dafür dürfen wir dankbar sein. Es gibt nun Situationen und Mächte, die das ändern wollen, die das, was zusammengewachsen ist, wieder voneinander trennen wollen. Lasst uns beten, dass heute Gutes geschieht. Gebet kann die Welt verändern. Auch das haben wir in vielen Teilen der Welt immer wieder gesehen. Und es ist gut, dass Gott uns verheißen hat, dass er seine Pläne durchsetzt. Und ich glaube, das tut er. Nicht immer sofort, nicht immer zu dem Zeitpunkt, den wir uns wünschen. Aber dann, wenn es gut ist. Wir dürfen, wir sollen, wir müssen beten. Ich darf mit Gott persönlich reden, jederzeit und überall. Ich bete als Schülerin oder als Schüler Gottes. Ich unterbreite ihm keine Wunschliste, sondern vertraue ihm, dass er das Gute tut. Und ich spreche mit Gott auch über andere. Manchmal aber nur mit Gott und nicht vor anderen. Über andere reden heißt auch über uns mit Gott reden, über unser Land, über unsere Kommunen. Wir gehören ja zu den Bundesländern, die heute auch noch Kommunalwahlen haben, aber auch über die anderen Länder auf unserem Kontinent, über das, was Europa, das ja auch vom Parlament her immer mehr Einfluss und Macht hat, was hier geschieht. Auch darüber dürfen wir mit Gott reden. Und wahrscheinlich werden wir unsere Kreuzchen dabei an verschiedenen Stellen machen. Oder haben sie schon gemacht. Also ich gehe gleich noch. Wir haben eine Nachbarin, mit der müssen wir da hingehen. Ich habe ihr nicht gesagt, was sie wählen soll. Ich weiß auch nicht, was sie macht. Da werden die Kreuze an unterschiedlichen Stellen landen. Aber ich bete dafür, dass Gutes geschieht. Ich bete dafür, dass das, was in den letzten Jahrzehnten gewachsen ist, weiter wachsen kann, bei allen Schwächen, die das Wachstum manchmal mit sich bringt. Ich weiß nicht, wofür du betest, Aber auf jeden Fall darf ich wissen, wir können mit Gott darüber reden. Und manchmal korrigiert er vielleicht auch unsere Gedanken. Lasst uns beten. Amen.